liebe Zuhörer. Sie hören Kontrafunk, die Sendung unter Freunden mit Bernhard Lassalle. Diesmal habe ich einen berühmten Gast. Ich spreche mit dem Bio-Buhmann Nr. 1, Ulrich Kutschera. Doch es geht nicht nur um ihn, sondern es geht auch um die, die ihn zum Bio-Buhmann Nr. 1 gemacht haben. Es geht heute um die Feinde der Biologie. Ja, das klingt gar nicht gut. Von Feindschaften spricht man immer dann, wenn die Freundschaften gekündigt sind und wenn auch der freundliche Umgangston verklungen ist. Zu Feinden werden wir kurz vor dem Ausbruch eines Krieges oder wir sind schon im Krieg, in einem Kulturkrieg, in einem Krieg gegen die Biologie. Ich spreche heute mit einem Biologen, der besonders übel angefeindet wird, mit dem vermutlich meist gehassten Biologen, der sich schon seit Jahren vor verschiedenen Gerichten verteidigen muss. Ich spreche mit Professor Dr. Kutschera und ich begrüße ihn ganz herzlich unter Freunden. Willkommen, lieber Ulrich. Guten Abend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Gespräch.
Ja. Hallo, Bernhard. Es ehrt mich natürlich, in dieser Serie auftreten zu können. Vera Lengsfeld hat ja den Anfang gemacht. Ich bewundere ihre Schriften. Ich lese fast alles, was sie publiziert. Daher fühle ich mich hier natürlich auch sehr wohl in diesem geistigen Umfeld.
Dass ich dich gleich geduzt habe, hängt damit zusammen, dass ich einen sehr lockeren Umgang mit der akademischen Welt habe. Denn so gut kennen wir uns gar nicht. Wir sind uns einmal im richtigen Leben über den Weg gelaufen. Wir kennen uns von unseren Texten. Aber mit dem lockeren Umgang möchte ich keinesfalls mangelnden Respekt ausdrücken. Denn deine akademische Laufbahn ist sehr respektabel. Da haben sich die Feinde der Biologie schon den richtigen ausgesucht. Es gibt mehr als 300 wissenschaftliche Publikationen.
Ich habe 15 Fachbücher publiziert und nebenher auch noch 5 CDs produziert mit klassischer Musik, also mit neoklassischer Musik. Als ich 9 Jahre alt war, 1964, fing meine Faszination mit der Biologie so richtig an. Ich habe einen Goldfisch bekommen von meinen Eltern, ich habe dieses Tier beobachtet, ich habe daraufhin Stichlinge gefangen. Ich habe dann Amphibien, das heißt also Molche, Salamander kultiviert, ich habe dann Echsen kultiviert, Schlangen gezüchtet und so ging es immer weiter in einer extrem, ich sage jetzt mal, ausgeprägten Form. Gleichzeitig habe ich 1964 angefangen, Klavierunterricht zu bekommen und klassisch Klavier gespielt. Und 1969, da war ich 14 Jahre alt, habe ich dann systematisch damit begonnen, Echsen zu züchten und das alles aufzuschreiben. Ich habe auch dann 1974, da war ich 19 Jahre alt, schon meinen ersten wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht über die Biologie und Aufzucht bei einer bestimmten afrikanischen Echsenart, sodass also die Biologie mich eigentlich von Kindheit an begleitet hat. Und als ich dann anfing, die Fächer Biologie, Chemie und Musikwissenschaft zu studieren an der Universität Freiburg, hatte ich im Grunde schon ein Biologiestudium hinter mir. Das klingt jetzt natürlich seltsam, ich möchte es begründen. Mit 15 habe ich dann gemeinsam mit einem Freund damit begonnen, Artenlisten zu schreiben, hunderte von lateinischen Namen von Reptilien, Amphibien. Wir wollten auch ein Aquarien-Terrarien-Buch erstellen. Das waren so die Pläne.
Ja, so stellt man sich das vor. Man stellt sich diese jungen Leute so vor, dass die ganz begeistert irgendwelche Forschung machen. Und jetzt habe ich eine Überraschungsfrage. Hast du Regenwürmer aufgeschnitten und hast du Frösche aufgeschnitten? Ich frage das deswegen, weil ich anspielen möchte auf einen berühmten Typus des herzlosen Wissenschaftlers, auf Spallanzani.
Ja, ja.
Der bekannt dafür ist, dass er künstliche Befruchtung gemacht hat und der irgendwie als herzloser Wissenschaftler gilt. Und man stellt sich ja auch solche Jungs vor, die machen sowas Verbotenes, die zerschneiden Regenwürmer und sowas.
Ja, also das trifft sehr gut auf meine Person zu. Ich hatte dann sehr bald, als ich 15 war schon, ab 15, 16, den Beinamen Schlangen-Uli, Schlangenzüchter. Ich habe auch mal Skorpione gezüchtet eine Zeit lang, giftige Skorpione.
Das hört sich sehr gefährlich an, Alessia.
Ich bin froh, dass meine Eltern das nicht im Detail durchschaut haben, aber jetzt komme ich mal auf meine Eltern zu sprechen, die sind verstorben seit längerer Zeit. Die waren nicht besonders glücklich. Also ich komme aus armen Verhältnissen. Mein Vater, der war Künstler und musste als Fotograf im Herder Verlag in Freiburg sein Geld verdienen. dass ich mich für zwei Dinge interessiere, nämlich die Biologie und die Musik, also eher klassische Musik, zweimal brotlose Kunst, dass ich dann auch eben Biologie, Chemie und Musikwissenschaft studiert habe, hat meinen Eltern Sorgen bereitet, weil, es kommt der Punkt, damals in den 70er Jahren ist schon so war, dass weder Biologen und schon gar nicht Musikwissenschaftler irgendwo gebraucht werden. Das war gar nicht so witzig, aber gut, ich meine, was sollen die Eltern machen? Mein Vater wollte mich immer drängen, dass ich Zahnmedizin studiere. Das hätte ich auch hinbekommen, weil mein Abitur so entsprechend gut war, aber das hat mich einfach nicht interessiert. Ja. Und da lag ich dann öfter mal im Konflikt mit meinem Vater, der immer gesagt hat, als Biologe und dazu noch mit der klassischen Musik, das interessiert doch niemand, wir können keinen Arbeitslosen unterstützen. Das war eine völlig andere Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also als ich so, 19, 20, 21 war, da wäre der Gedanke, dass da jemand vom Sozialamt lebt, undenkbar. Also jeder musste irgendwie sein Geld verdienen. Meine Schwestern, die haben eben im Büro Laufbahn gemacht. Und ich habe eben dann Biologie und Chemie studiert, nebenfach Musikwissenschaft und Staatsexamen absolviert plus Diplom, Staatsexamen, damit ich, wenn alles schief geht, natürlich mal als Biologie- und Chemielehrer arbeiten kann. Dann fing es ganz früh auch damit an, dass ich neben den Echsen auch Egel untersucht habe, mich auf Blutegel spezialisiert habe. Und es wäre jetzt ganz verrückt. Wäre ich nämlich ein arbeitsloser Biologe geworden und die Chancen standen damals gut, dass ich so enden werde, dann hätte ich eine Blutegelzucht eröffnet. Also hätte es als Biologe nicht funktioniert, dann wäre ich Blutegelzüchter geworden, hätte nebenher meine Musik produziert. Ich frage mich sowieso manchmal, ob es überhaupt klug war, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Aber gut, jetzt bin ich alt, jetzt ist die Sache gelaufen.
Nur ist es zu spät und nun hat sich eben doch herausgestellt, dass die Leidenschaft für eine Sache Trumpf ist. Man kann sich wahrscheinlich, wenn man so ist, wie du bist, gar nicht gegen so eine Leidenschaft entscheiden. Ich habe noch eine Überraschungsfrage, also nicht nur nie nach dem Aufschneiden von Regenwürmern. Ja. Hast du gebetet?
Also ich bin
ein strenger
Atheist. Das hat aber auch wieder tiefere Ursachen. Mein Vater, ein hochbegabter Künstler, der schon längere Zeit verstorben ist, der war ganz streng atheistisch gepolt, sag ich mal. Der hat im Herder Verlag gearbeitet, einem christlichen Verlag, und hatte da immer wieder große Probleme. Meine Mutter war evangelisch, die ging auch in die Kirche. Aber jetzt kommt der Punkt. Meine Eltern haben mich und meine Schwestern religionsfrei erzogen. Ich bin also ohne Religion groß geworden. Ich bin selber Vater mehrerer Kinder. Ich habe auch meine Kinder komplett religionsfrei aufgezogen. Ich bin zwar tolerant und respektiere den christlichen Glauben als Lebenshilfe, aber ich kann also mit irgendwelchen Dogmen nichts anfangen. Und das führt mich jetzt da weiter, warum ich zum Feind geworden bin. Das hat nämlich ganz streng mit dem christlichen Schöpfungsglaube zu tun.
Ja, ich habe das auch extra mit dem Hintergrund gefragt. Also ich wollte jetzt nicht wissen, ob du regelmäßig gute Nachtgebete gemacht hast und konfirmiert bist, sondern ich wollte die Frage nahelegen, ob nicht die Biologie für viele auch so ein Umweg ist, um eine Begegnung mit der Schöpfung zu haben. Ein nicht religiöser Zugang zu dem Geheimnis der Schöpfung.
Das ist eine sehr kluge Frage, denn mein Lebensweg ging ja so weiter. Ich habe mich im Studium an der Universität Freiburg auf die Fachrichtung Zoologie, Evolution konzentriert. Und ich habe dann auch mein Staatsexamen bzw. die Diplomarbeit am Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsforschung durchgeführt und da auch ganz viel publiziert. Verschiedene Ringelwurmarten, das klingt ein bisschen witzig und da denken die Leute, das wären irgendwelche Spinnereien. Das ist überhaupt nicht der Fall. Diese Ringelwürmer, die wir da erforschen, das sind Blutegel, aber auch Regenwurmverwandte, sind in den Stoffkreisläufen der Natur ganz, ganz, ganz wichtig. Wir könnten keine Fische fangen und essen, wenn es diese Ringelwürmer nicht gäbe. Mhm. Ich habe also insgesamt inzwischen 12 Arten entdeckt und beschrieben, also die auch mit meinem Namen verknüpft sind, vor allem kalifornische Arten. Und in Freiburg konnte ich dann, das war ein Riesenglücksfall, in einem Bach, also da war ich Doktorand in Freiburg, eine Tierart entdecken, die aus Südamerika stammt, Heloptera europaea, Kutschera 1985, so heißt es Taxon. Das spielt also in der Evolutionsforschung und da vor allem im im Bereich der Lophotrochozoa. Das ist also ein großer Zweig im Stamm der Tiere. Eine bedeutende Rolle, die Genome sind sequenziert und so weiter.
Ja, das hört sich ja alles ganz gut an. Man fragt sich wirklich, warum wird so jemand zum Feind erkoren? Da ist jemand, der hat einen Goldfisch und der interessiert sich auch für Tiere, die vielleicht manche Leute nicht so sympathisch finden. Es sind ja nicht gerade Katzen und Hunde, sondern irgendwelche Würmer und Blutegel. Aber man kann die doch lassen. Es ist doch alles eine sinnvolle Tätigkeit. Und ich habe mit meiner Frage, ob nicht doch religiöse Gründe dahinter stecken, auch die Feinde der Biologie gemeint.
Ja.
Diejenigen von einer Art mangelnder Gottesfürchtigkeit angetrieben sind, dass gar nicht diejenigen, die sich um den Frosch kümmern und den vielleicht sogar aufschneiden und um den Goldfisch kümmern, mangelnde Gottesfürchtigkeit haben, sondern dass diejenigen, die diese Biologen bekämpfen.
Ja, also meine Vita ging dann so weiter, dass ich eben dann 1983, das ist noch ganz wichtig, als Musiker mit einem Kollegen zusammen, wir haben Synthesizer gebaut. Ich bin also auch ganz stark technologisch interessiert. Daher kommt ja auch das Interesse an der Physiologie und Biophysik. Ja, mein Schwerpunkt in der grünen Biologie ist Biophysik und Physiologie. Wir haben also Synthesizer gebaut und haben 1983 dann unter dem Namen Hirudo, und Hirudo heißt Blutegel, ne, Hirudo. Mhm. The First Incarnation hat die Platte geheißen. Langspielplatte, die haben wir in den USA sehr gut verkauft. Ich stand also 1984 vor der Wahl, ob ich Popmusiker werden will, also Piano-Synthesizer-Musiker werden will oder in die Biologie gehen. Ich hatte dann aber die Möglichkeit, gegen Ende meiner Doktorarbeit an die Stanford University zu wechseln. Ich hatte dann ein Angebot aufgrund der Forschungsarbeiten, die ich vorlegen konnte. Und dieser Wechsel an die Stanford University hat dann im Grunde meine Pläne in Richtung Musik in den Hinterhof verfrachtet. Ich bin aber bis heute natürlich noch aktiv, spiele auch jeden Tag Klavier. Das ist für mich eigentlich die beste Entspannung. Meistens improvisiere ich und kreiere halt da meine neoklassische Musik. Aber die Musik damals, 1983, das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Da haben wir tolle Rezensionen gekriegt in britischen Zeitschriften. Und der Kollege, der anonym bleiben möchte, der hat also eine Bombenkarriere gemacht als Synthesizer-Musiker. Der publiziert unter einem Pseudonym und lebt blendend von der Musik. Also hätte ich diese verdammte Biologie einfach gelassen und wäre Blutegelzüchter geworden, hätte mich mit einem Kollegen zusammen weiterhin mit Synthesizer-Musik beschäftigt, wäre wahrscheinlich meine Laufbahn besser verlaufen als so. Aber wie gesagt, hinterher ist man immer klüger.
Es macht es aber noch unverständlicher. Also ein Biologe kann ja auch ganz netter Nachbar sein. Und wenn er sich auch noch um Tiere kümmert, es ist eigentlich eine sehr sympathische Angelegenheit, auch wenn es unsympathische Tiere sind. Und Musiker ist doch erst recht jemand, bei dem man sich fragt, warum wird denn ein Musiker angefeindet? Es macht es uns unverständlicher, dass ausgerechnet so jemand, ein begeisterter, leidenschaftlicher Forscher in Sachen Biologie und ein erfolgreicher Musiker, wieso wird der zu einem Buhmann?
Ja, das müssen wir weitermachen. Das habe ich mir letztlich selber zuzuschreiben. Ich kann das mal etwas allgemeinverständlich darlegen. Das fing damit an, dass ich 1985 nach Kalifornien gewechselt bin. Ich habe da 3 Jahre lang in den USA gelebt, komplett. Ich habe hier in Deutschland Wohnsitz aufgelöst und alles. Und dort bin ich dann mit dem Kreationismus praktisch konfrontiert worden. In den 80er Jahren unter Ronald Reagan. Ronald Reagan war in der Beziehung, auf Deutsch gesagt, ein Idiot. Ja. Reagan hat natürlich auch den fundamentalistischen Bibelglauben vertreten und hat sich hinter die Kreationisten gestellt. Wir waren im Labor, haben pipettiert und haben im Radio damals nebenher die Diskussion über Evolution Creationism gehört. Und das hat mich natürlich massiv auch, sagen wir mal, beeindruckt. Und als ich dann 1988 nach Deutschland zurückgekehrt bin an die Universität Bonn, ich hatte da ein relativ gutes Angebot, eine Habilitationsstelle, ne, da habe ich dann entdeckt, dass es in Deutschland, und da geht es los, dass es in Deutschland eine sehr gut etablierte Kreationistenszene gibt, die sogenannte Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V. in Bayersbronn. Und einer der Oberkreationisten war ein ordentlicher Professor an der TU München. Und dort hat dieser Herr, den Namen nenne ich nicht, seine Thesen, dass eben der Schöpfergott vor 10.000 Jahren die Grundtypen im Sandkasten gebastelt hat. Und aus diesen Grundtypen haben sich dann die inzwischen nahezu 8 Milliarden Menschen über mikroevolutive Prozesse gebildet. Und das war natürlich eine reine Provokation für jeden ernsthaften Biologen. Ich habe am Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie der Universität Freiburg meine Doktorarbeit angefertigt. Das war eine rein biophysikalisch-hormonphysiologische Arbeit. Das hatte mit Botanik oder Pflanzenkunde eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich habe dafür den Pfizer Award gekriegt, den Goethe-Forschungspreis, summa cum laude, und wurde dann eben abgeworben an diese Elite-Uni, Stanford University. Dort habe ich dann 2 Jahre sehr produktiv gearbeitet, sodass ich dann viele Jahre später zurückgeheuert worden bin. Wenn Sie nämlich ein Stanford-Alumnus sind, wenn Sie dort mal gearbeitet haben, publiziert haben und sich bewährt haben in der wissenschaftlichen Welt, dann streben diese First-Class-Universitäten bzw. die dort assoziierten Institutionen, das ist alles ein bisschen komplizierter als in Deutschland, die streben an, die Leute zurückzugewinnen. Und ich bin jetzt eben seit vielen Jahren, seit 2007 schon, dort gut verankert, habe eine riesige Zahl an Publikationen. Immer wenn ich natürlich die Stanford-Adresse unter einer Publikation stehen habe, das hat natürlich auch einen Impact. Ich sage ich mal ganz klar, mein sehr günstiges ResearchGate-Ranking, danach geht heute alles in der Wissenschaft, ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich dort als Stanford-Wissenschaftler gelistet bin. Ich meine, ich finde es ja auch ungerecht, aber die Welt war noch nie fair.
Ja,
und so kam ich dann eben dazu, mich mit diesem Kreationismus auseinanderzusetzen.
Genau.
Das jetzt, kam daher. Ne?
Jetzt haben wir schon einen wenig besseren Überblick. Wir haben bisher einen mehr oder weniger harmlosen Biologen und Musiker. Und jetzt zeichnen sich die Feinde so etwas ab. Jetzt haben wir es doch mit religiösen Eiferern zu tun. Und auch wenn man denkt, die Biologie mag so eine Art Umweg sein oder vielleicht ein Nebenschauplatz sein oder eine eigene Art zu sein, um sich mit dem Schöpfungsgeheimnis auseinanderzusetzen, dann gibt es eben auch noch andere Gruppen und die sind durchaus erstens weniger wissenschaftlich und zweitens weniger tolerant. Und diese Kreationisten, die haben dir dann das Leben schwer gemacht. Die haben dich nicht nur provoziert, sondern die haben dir auch das Leben schwer gemacht.
Ja, das war ganz übel, nämlich als ich nach Bonn zurückgegangen bin, an die Universität Bonn, habe ich dort habilitiert. Das muss ich auch wieder was erklären. Also ich bin ja auch im Internetpranger Wikipedia als Bösewicht ausgewiesen. Ist einfach eine traurige Geschichte. Wikipedia war mal bis vor ein paar Jahren noch eine ernstzunehmende Enzyklopädie. Heutzutage ist es wirklich eine Plattform, um lebende Personen, die nicht ins Schema passen, zu diffamieren. Über mich stehen da lauter Dinge drin, die falsch sind. Also mein Rechtsanwalt hat mir schon mehrfach empfohlen, da mal zu klagen, aber ich ignoriere das halt einfach. Okay, gut, jetzt aber zu der Situation. Ich habe also dann an der Universität Bonn mich, jetzt wird's wichtig, am Lehrstuhl für Zellbiologie habilitiert mit einem zellbiologisch-biophysikalischen Thema. Ich musste mich aufgrund der Habilitationsordnung für das Fach Botanik habilitieren. Das ist aber rein durch die Habilitationsordnung bedingt. Ich habe also auf dem Gebiet der klassischen Botanik, das heißt Systematik und Morphologie der Pflanzen, nie irgendwas Produktives getan. Meine Forschungsarbeiten waren immer evolutionsbiologisch, zoologisch, physiologisch, biophysikalisch, molekularbiologisch, vor allem auch mikrobiologisch. Und wie Wikipedia schreibt, ich bin ein Pflanzenbiologe, dann ist das ein lächerlicher Irrtum. Wenn überhaupt, dann bin ich ein Tierbiologe. Gut, so ging das weiter. An der Universität Bonn, dann hatte ich das große Glück, muss ich ganz klar sagen, dass ich mit 37, viel zu jung eigentlich, ein Rufangebot bekomme an der Universität Kassel, Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie, ist jetzt aber auch wieder wichtig. Da gab es eine Zusatzvereinbarung mit dem Präsidenten. Ich bin für Pflanzenphysiologie berufen worden, mit der Zusatzaufgabe, die allgemeine Biologie zu lehren, weil ich ja eigentlich Zoologe bin und im Grunde im zweiten Bildungsweg mich in der Physiologie, Hormonphysiologie der Pflanzen, später auch Photosyntheseforschung qualifiziert habe. Ich war also von Anfang an, vom ersten Semester an 1993, in der Lehre zuständig für die Einführung in die Biologie. Und es war ganz konkret Biologiegeschichte, Wissenschaftstheorie, Evolution. Daraus wurde dann später das Lehrgebiet Evolutionsbiologie. Ich habe aber im Grunde von 93 an das Thema Evolution in der Lehre mitvertreten. Das war gerade für die Lehramtsstudenten essentiell. Da habe ich viele sehr, sehr gute Jahre, sehr, sehr produktive Jahre verbracht. Ich bin also der Universität Kassel zu großem Dank verpflichtet. Ich hatte dort hervorragende Arbeitsbedingungen. Ich war aber sehr unbeliebt. Ja. Weißt du warum? Ganz verrückt. Wenn die Professoren sich getroffen haben, 2-mal im Semester Professorenrunde, dann wurde nur gejammert. Wie schlecht geht's uns doch? Wir haben zu wenig Mitarbeiter. Das war ein einziges Tal der Tränen. Mhm. Und wenn dann der Bio-Bösewicht dran war, dann habe ich gesagt, Ich habe genug Personal, Spitzenpersonal. Ich habe genug Mitarbeiter, also auch wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich habe tolle Arbeitsbedingungen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum hier systematisch gejammert wird. Aber genau mit diesem Nicht-Jammern sind sie ja in Deutschland abgeschrieben. Also das Jammern scheint so irgendwo in der zweiten Natur der Deutschen zu liegen. Das ist auch ein Grund, warum ich so froh bin, dass ich per Vertrag jetzt seit einem Jahr komplett in Stanford, Kalifornien bin. Denn meine kalifornischen Kollegen strahlen einen Optimismus aus. Und ich bin ja viele Jahre über gependelt, über 10 Jahre lang. Da war ich während der vorlesungsfreien Zeit. Der Stanford University, im Semester war ich natürlich hier und habe meine Lehre gemacht in Kassel damals. Es war immer ein Kulturschock, wenn ich dann zurückkam, schon allein dieses beleidigt, bösartige Gesicht dieser Zollbeamten. Das hat mich schon genervt. Ja. Wenn sie nach San Francisco einfliegen, da werden sie freundlich begrüßt und ach, da ist gute Laune. Und also im Grunde kann ich mich da in Deutschland schlecht mit der allgemeinen Mentalität anfreunden.
Es wird immer rätselhafter, liebe Hörer. Wir sind bei der Sendung Kontrafunk und bei der Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Und heute spreche ich mit demjenigen, den ich als den meistgehassten Biologen vorgestellt habe. Vermutlich meistgehassten Biologen. Jemanden, der ganz besonders übel angefeindet wird. Und wenn wir uns das bis jetzt angehört haben, wenn ich das zusammenfasse, wird das immer rätselhafter. Es ist ein sehr eigenwilliger vielleicht, aber doch leidenschaftlicher Junge gewesen, der schon in jungen Jahren sich für die Fische begeistert hat, der eine mustergültige Karriere in der akademischen Laufbahn hingelegt hat, der eine vielversprechende Option hatte, als Musiker tätig zu werden, der im akademischen Betrieb dadurch aufgefallen ist, dass er nicht gejammert hat. Was spricht denn also gegen so jemanden? Wie wird so jemanden zu dem Bio-Boomern, der du nun bist?
Ich glaube, Bernhard, da schätzt du die Mentalität der typischen Deutschen falsch ein. Durch diese positive Einstellung, ich habe genug Mitarbeiter, mir geht's ja gut, ich fühle mich ja wohl, provoziert man die Leute. In Deutschland macht man sich nur beliebt, wenn man jammert. Ne? Die Deutschen sind ein Volk von Waschlappen. Ja, und das hat mich immer enorm
genervt. Wenn ich solche Töne höre, dann kann ich schon eher verstehen, dass sich jemand provoziert fühlt durch diese Art und Weise. Ich habe aber einen ganz anderen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass ein Stichwort, das vorhin gefallen ist, nämlich Evolutionsbiologie.
Richtig.
Dass das zu einem Reizwort geworden bist und du hattest sozusagen auf ein Pferd gesetzt, das sich als wildes Pferd erwiesen hat. Nämlich du bist zum Evolutionsbiologen geworden. Vielleicht bist du auch dazu gekommen, ohne dass du auf das Pferd so richtig aufsteigen wolltest. Nun bist du aber ein Evolutionsbiologe und die Evolutionsbiologie, die ist in Wirklichkeit ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Es geht gar nicht so sehr gegen dich, sondern es geht gegen die Evolutionsbiologie.
Ja, das ist richtig und das muss ich auch noch mal kurz vertiefen. Ich habe also im Alter von, da war ich Mitte 20, die Werke von Charles Darwin erstmals gelesen. Übrigens nebenher bin ich natürlich auch ein ganz großer Fan von E.T.R. Hoffmann, das ist ein anderes Thema. Der hat mich auch immer ganz stark fasziniert, aber eben auch Charles Darwin. Vielleicht noch einen kleinen Satz, den ich mal einfließen lassen muss. Ich habe wie gesagt 15 Bücher publiziert, vor allem Fachbücher. Das Buch Tatsache Evolution, was Darwin nicht wissen konnte, kam 2009 raus, DTV-Buch, damals im Darwin-Jahr. Das hat sich richtig gut verkauft. Mhm. Im Grunde das einzige Buch, was ich wirklich verkauft habe. Das andere waren halt Fachbücher, Ladenhüter, was soll's. Ich mache es aus Idealismus. Wenn man dieses Buch aufschlägt, da vergleiche ich Charles Darwin mit Mozart. In diesem Buch habe ich ein ganzes Kapitel nur über Mozart. Das ist durchsetzt mit Kapiteln zur Musik. Ich habe 2013 ein Buch publiziert, Designfehler in der Natur. Da ging es um Alfred Russel Wallace, den Mitbegründer der Selektionstheorie. Dort habe ich ganz ausführlich auch bestimmte Komponisten aufgelistet und deren Verdienste gewürdigt. Man wird also in meinen Büchern immer wieder die Vernetzung aus klassischer Musik und der Biologie finden. Jetzt aber zur Evolutionsbiologie. Ich habe also schon mit Mitte 20 die Werke von Charles Darwin gelesen damals. Dann muss dazu gesagt werden, ich hatte das große Glück, ich habe es schon erwähnt, ich muss es aber nochmal sagen, auch da war ich Anfang 20, Mitte 20, eine neue Tierart entdeckt zu haben. Ich habe das Taxon schon genannt, so heißt es bei uns. Mhm. Helopteller europaea, Kutschera 1985, also im Grunde der europäische Sumpfsauger. Ein kleines Würmchen, das ist also in der Nähe von Freiburg wahrscheinlich über ein Aquarium irgendwie da hingekommen. Ein Aquarianer hat die Pflanzen in den Bach geworfen.
Ein Ausbrecher.
Und das Tier ist aber jetzt heute als invasive Art weltweit bekannt. Und auf der Grundlage konnte ich mir da in der Zoologie, Evolutionsbiologie auf diesem Gebiet einen sehr schönen Namen machen. Ich habe auch eine ganze Reihe kalifornischer Arten entdeckt. Ich bin ja seit 2007 zurück an der Stanford University. Seit 2009 habe ich dann mehrere Jahre lang an der University of California, nämlich in Berkeley, gearbeitet mit einem ganz renommierten Evolutionsbiologen, David Weisblatt. Da haben wir auch mehrere Arten beschrieben, sodass natürlich immer knallharte Evolutionsforschung war. Ich erkläre jetzt mal, warum. Wenn man neue Arten findet, also wenn man also, ich drücke es mal ganz klar aus, Biologe untersucht einen Tümpel, dreht Steine um und da sehe ich einen Wurm, da sage ich, den Wurm kenne ich nicht. Dann stellt sich in jahrelanger Kleinarbeit raus, es ist eine unbeschriebene Art. Artbeschreibungen sind immer natürlich verbunden mit der Frage, wie ist diese Art entstanden? Und ich konnte bei allen Arten, die ich beschreiben durfte, übrigens Ringelwurmarten, etwa 10, 2 Bakterienarten, ich bin auch ausgewiesener Mikrobiologe, und eine Myxomycetenart, das sind plasmodiale Schleimpilze. Also eine mikrobiologische Kompetenz, die lasse ich mir auch nicht streitig machen. Dann fragt man sich natürlich immer, wie ist diese Nova Spezies, die neue Art, überhaupt entstanden? Und in meinem Fall war das immer ganz klar, vor allem über molekulare Stammbäume. Ich bin auch Molekularbiologe, selbstverständlich. Mhm. DNA-Sequenzanalysen, Stammbaum, das ist halt Standard. Das macht jeder Biologe. Da konnten wir immer wunderschön zeigen, dass es geografisch getrennte Subpopulationen sind, also praktisch eine Trennung einer großen Gruppe von Tieren, und das letztendlich durch geografische Trennung, in der Regel vor 1 bis 3 Millionen Jahren, das sind die Zeiten, diese Arten entstehen konnten. Vor allem eben auch dann bei den Blutegeln konnte ich Pionierarbeit leisten. Das, was unter medizinischer Blutegel läuft, also Hirudo medicinalis, Linnaeus 1758, ist in den allermeisten Fällen was ganz anderes, nämlich Hirudo verbana, Carena 820. Das heißt also, alles, was die Blutegelzüchter und vor allem die Anwender, Blutegel werden ja in der plastischen Chirurgie verwendet, verwenden, ist in Wirklichkeit kein medizinischer Blutegel. Es kommt was ganz Verrücktes, was völlig Verrücktes. An der UC Berkeley haben wir 2012 Blutegel erforscht. Und damals schon haben wir mit der renommierten Adresse an die große, große Blutegelzucht in Amerika geschrieben. Das, was sie hier verkauft, ist kein echter Blutegel, sondern anderes. Die saugen zwar genauso Blut, ist aber eben eine andere Spezies, die sich vor 2 Millionen Jahren getrennt hat. Bis heute verkauft die Firma die Egel unter falschem Namen, weil sie sich besser verkaufen. Wenn sie dem Heilpraktiker sagen, das ist ein echter medizinischer Blutegel, dann verkauft sich das besser, als wenn sie sagen, das ist Hirudo verbana, Carena 1820. Das saugt zwar genauso gut, ist aber kein echter medizinischer Blutegel. Ich konnte sogar 2007 in Nature das publizieren, dass also der medizinische Blutegel was ganz anderes ist. Das waren natürlich Highlights meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Komme ich aber zur Frage Evolution. Genau. Wenn man also Arten entdeckt, beschreibt die Speziationsprozesse, rekonstruiert, also zum Beispiel schon die Aussage, dass sich die 2 Blutegelarten, die in Europa verwendet werden, vor 3 bis 5 Millionen Jahren durch geografische Trennung der Populationen, vielleicht sogar mit der Erdplattentektonik verbunden, ja, mit dem Driften der Erdplatten, auseinanderentwickelt haben. Da sind sie plötzlich bei der Frage angelangt, wie alt ist die Erde? Und die Kreationisten, die schöpfungsgläubigen Bibelanhänger, vor allem evangelikale Christen, glauben ja an ein Erdalter von 10.000 Jahren. Wenn ich aber in meinen Publikationen schreibe, dass die Tierarten, die ich hier entdeckt habe, sich vor 3 bis 4 Millionen Jahren auseinanderentwickelt haben, ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht dieser Schöpfungsanhänger. Ich hatte jahrelang einen massiven Streit bis hin zu Rechtsstreitereien. Ich wurde verklagt von Kreationisten. Ich muss es kurz ausführen. Das war so 2002, 2003. Ich habe damals den Arbeitskreis Evolutionsbiologie gegründet, den es heute noch gibt. Und damals gab es einen berühmten und auch sehr erfolgreichen Filmemacher. Ich nenne keinen Namen, spielt keine Rolle. Dieser Filmemacher hat also Videos verbreitet, in Schulen vor allem, hat die Bibel doch recht. Ja? Mhm. Die Evolutionstheorie ist falsch in der Richtung. Diese Belege, die da gezeigt worden sind, die waren völlig unwissenschaftlich. Und dann habe ich über verschiedene Medien, damals war ich noch der liebe, gute Biologe war ich noch. Mhm. Das hat sich dann später geändert. Ich habe dann die Belege in großen Zeitungen publiziert. Ich hatte Interviews im Spiegel, im Fokus. Ich war mal richtig Mainstream. Ich war mal ein richtiger Mainstreamer. Ja? Bis 2015, dann haben sie mich fallen lassen. Gut, und dann gab es so eine richtige Strafanzeige, dass ich so sein Geschäftsschädigung, indem ich also in den großen Medien behaupte, in diesen Videos wären faktische Falschaussagen niedergeschrieben. Ich konnte das aber damals dann abwenden. Das war also so 2001, 2002, 2003. So richtig unbeliebt habe ich mich dann aber gemacht in der zweiten Stufe. Also ich habe meine Feinde sind also einmal die Kreationisten, gibt es heute noch. Ich habe heute noch ganz massive Streitereien mit Zeugen Jehovas und anderen Schöpfungsfanatikern.
Ja.
Aber die zweite Sache war, ich habe dann 2005, 6, 7 die Zeit rum einen Satz publiziert, der lautet, nichts in den Geisteswissenschaften ergibt einen Sinn, außer im Lichte der Biologie. Das war also 2005, 2006 in einem Artikel im Laborjournal. Da war ich plötzlich in der Süddeutschen Zeitung, überall ganz, ganz groß. Und der Hass der Feinde der Biologie ist damit dann so richtig gewachsen. Also der atheistische Evolutionsforscher. In USA bin ich the German Darwinist. Number one, ja, den Ehrentitel habe ich schon lang. Dann ging es so richtig los, dass ich nämlich behauptet habe, es gibt Realwissenschaften, meine Biologie, und die Verbalwissenschaften, ja, die Blabla-Wissenschaften. Damit habe ich mir natürlich dann wieder so richtig eine Front eröffnet, aber dahinter stehe ich. Ja. Ich halte die Naturwissenschaften, die Experimentalwissenschaften, die Evolutionsforschung wirklich für eine wissenschaftlichere Tätigkeit, als wenn ich eben vergleiche, was sagt der Philosoph A, was sagt der Philosoph B, was sagt der Philosoph C. Als Evolutionsbiologe habe ich einen leeren Eimer. Da schütte ich Wissen rein aus der freien Natur. Ja? Ich fülle also den leeren Eimer mit Wissen, indem ich Arten beschreibe und so weiter und so weiter. Der Geisteswissenschaftler, der nur vergleicht, was andere geschrieben haben, der schüttet quasi halbvolle Eimer um. Ja? Und diese Thesen habe ich eben dann sehr provokativ verbreitet. Das hat also den Kreationistenjäger, der eh schon gehasst ist, weil er eben sich klar zu Darwin und dem Atheismus bekennt. Dann war ich plötzlich noch der Feind der Geisteswissenschaften und vor allem der Sozialwissenschaft.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Denn, so ging das dann los.
Ja, ja. Also wenn man die Zeugen Jehovas zu seinen Gegnern zählt und auch die Kreationisten, die ich möglicherweise unterschätze. Also möglicherweise habe ich gedacht, na gut, die Kreationisten, das war tatsächlich damals zur Zeit von Ronald Reagan irgendwie mal ein Thema. Aber eigentlich habe ich die nicht richtig ernst genommen. Vielleicht zu Unrecht. Aber wenn man solche Gegner hat, also Kreationisten und die Zeugen Jehovas, dann wird man noch nicht zum großen Buhmann. Wenn man sich mit den Geisteswissenschaften anlegt, dann geht das schon eher los. Dann haben wir es tatsächlich mit sehr vielen, vor allen Dingen mit sehr gut verbal ausgestatteten Feinden zu tun, die zumindest gut reden können.
Ja, das sind ja auch Verbalwissenschaftler. Ja. Ich habe mich immer dazu bekannt, dass ich als Realwissenschaftler, also als Hands-on-Scientist, als jemand, der noch heute, auch in meinem jetzigen Alter, ich habe jeden Tag, ich habe Kulturen kalifornischer Ringelwürmer zu Hause. Ich wohne privat noch in Deutschland. Ich arbeite aber eigentlich in den USA. Und ich mache jeden Tag meine biologischen Untersuchungen und ich halte eben auch das Arbeiten mit den Händen für ganz, ganz wichtig. Jetzt aber kurz zur dritten Stufe. Das war alles noch irgendwo tragbar. Also ja, als Kreationistenjäger, da war ich noch im Spiegel und im Fokus. Aber der richtige Super-GAU kam dann 2015. Das war ein Freitag, der 13.
Auch noch.
Der hat mich zum Feind Nummer 1 gemacht. Was war da los? Ich war ja 2007 schon einmal auf einem Weltmeeting der American Association for the Advancement of Science in San Francisco eingeladen. So kam dann ja auch meine Stanford-Wiedereinladung zustande. Wenn Sie mal auf so einem großen Meeting als Hauptredner auftreten, dann kommt die Elite-Uni und fragt, ob ich nicht zurückkommen will. So kam das ja zustande damals. Mhm. Damals über Kreationismus mit Pressekonferenzen New York Times. Ganz, ganz toll. 2007. Dann ging es aber weiter. 2015 gab es wieder so eine Tagung, diesmal in San Jose. Ganz in der Nähe von Stanford. Denver, da kann ich mit dem Zug hinfahren. Dort gab es am Freitag, den 13., eine legendäre Tagung, da habe ich einen Vortrag gehalten über Kreationismus, aber eben natürlich ein Update, was jetzt in Europa läuft. Ich hatte vor allem ein sehr, sehr respektables Interview, was in den USA noch heute gut gelesen wird. Ulrich Kutschera, Evolutionary Biologist, heißt es ganz einfach auf Englisch, sehr gut lief es. Dann gab es aber eine Nebennachsitzung. Da haben ganz renommierte Stanford-Biologen, auch aus Europa stammend, zum Teil aus Schweden stammend, aus Dänemark stammend, ich war der einzige Deutsche. Beim Bier haben wir uns über die Gender-Ideologie unterhalten. Mhm. Und da haben die Kollegen gesagt, es war eigentlich so ein Konsens in dieser Diskussion beim Bier. Ja. Eigentlich müssten doch wir Biologen, die ja auch den Kreationismus, den Schöpfungsglaube, ich sage jetzt mal, argumentativ in die Schranken weisen, ja? Also die Biologie verteidigen. Wir müssten uns doch eigentlich auch ganz massiv gegen die Gender-Ideologie aussprechen. Jetzt kam noch was dazu. Mein Bestseller, das einzige Buch, was sich wirklich gut verkauft hat, Tatsache Evolution, was damit wissen konnte, ist inzwischen noch ausverkauft, gibt's auch gar nicht mehr, nur noch antiquarisch. Als es rauskam, 2009, wurde ich schon von besorgten Bürgern, ja auch von Journalisten, gebeten damals. Herr Kutschera, Sie haben sich so schön mit den Kreationisten angelegt. Bitte schauen Sie sich die Schriften der Genderisten an. Das habe ich zugeschickt bekommen als E-Mail-Attachment. Ja? Und da habe ich damals noch gesagt, naja gut, also soll ich mich jetzt noch mit diesem Mist auseinandersetzen. Gut, ich war da jedenfalls schon von besorgten Bürgern aufgefordert gewesen. Ich habe auch schon mich eingelesen. Und dann kam dieses San Jose-Meeting. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe dann am 13. April 2015 im humanistischen Pressedienst, HPD, ja, ein Kommentar publiziert mit dem Titel Universitäre Pseudowissenschaften. Da habe ich dann klipp und klar gesagt, die Diskussion in San Jose, Kalifornien führte zum folgenden Konsens. Ich zitiere, Evolutionsbiologen sollten den Genderismus, eine universitäre Pseudowissenschaft, die den deutschen Steuerzahler jährlich viele Millionen Euro kostet, mit demselben Ernst analysieren und sachlich widerlegen, wie den damit geistesverwandten Kreationismus. Und da war ich dann zum Todfeind erkoren. Das war's dann. Da ging's weiter. Ingo Kahle, ein ganz bekannter RBB-Journalist, hat mich daraufhin bearbeitet. Herr Kutschera, Telefon. Bitte geben Sie mir ein Interview zum Gender Mainstream. Er hat gesagt, Herr Kahle, wenn wir dieses Interview machen, kriegen Sie Riesenprobleme. Ich war damals noch in einer gesicherten Position und irgendwie, naja, ich wusste nicht genau, was da kommen wird. Ingo Kahle hat darauf bestanden, hat mich mehrfach, naja, ich sage jetzt mal, überredet. Und dann gab es am 11.07.2015 RBB Berlin-Brandenburg, ein absolut legendäres Gespräch. Das wurde dann publiziert im Inforadio Gender Mainstreaming, Unfug, Religion, feministische Sekte. Da hat mir der Herr Ingo Kahle vernünftige Fragen gestellt, die ich dann in sehr deutlichen Worten beantwortet habe. Das war die Kriegserklärung.
Ne? Das war die Kriegserklärung.
Das war die Kriegserklärung. Dann gab es Probleme mit der Giordano-Bruno-Stiftung. Da war ich ja 10 Jahre lang Mitglied, sogar Gründungsmitglied. Selbst diese sich zum Thema Evolution bekennende Vereinigung hat sich dann von mir distanziert. Es wurde mir quasi verboten, den Genderismus zu kritisieren. Ich bin dann dort ausgetreten, weil ich natürlich als Freidenker mich da nicht irgendwie, naja, in eine bestimmte Richtung manipulieren lassen möchte, und dann war ich halt im Grunde der Feind. Ne? Das war dann quasi der Niedergang meiner Reputation als Liebling von Spiegel Online, von Focus.de und was noch dazugehört.
Worin liegt denn der Unterschied? Ist es eine Frage der Macht, eine Frage des Geldes, dass die Kreationisten einem sozusagen nicht so wehtun können, einem nicht so schaden können, auch die Zeugen Jehovas nicht, wie die Genderisten, wie wir sie jetzt mal nennen wollen, wie es die Genderisten können?
Bernhard, das ist natürlich eine ganz ernste Frage. Ich gebe eins natürlich zu. Ich habe damals, 2015 ging es ja los, ich sag mal, die Macht, die politische Macht dieser Ideologen unterschätzt. Mhm. Ich habe auch völlig unterschätzt, dass in Deutschland offensichtlich irrationales, esoterisch-okkultes Gedankengut so stark verwurzelt ist. Mhm. Ich habe immer gedacht, völlig naiv irgendwie, so als Crazy Scientist, wenn ich die Fakten benenne, dann werden die mich doch in Ruhe lassen. Das war aber nicht der Fall. Es ging ja dann noch weiter. Ich habe dann 2016, um mich gegen diese ganzen ganz massiven Angriffe zu verteidigen, auch juristische Angriffe. Ich habe ein Buch publiziert, wo das alles drinsteht, wo ich das Thema so gewählt habe, das Gender-Paradoxon, Mann und Frau als evolvierte Menschentypen. Mhm. Und dieses Buch mit 250 Quellen, das alles belegt, ich meine, was soll ich sagen? Dieses Buch, natürlich zum Teil etwas provokativ, ich gebe es dazu. Dieses Buch hat dann einen riesen Aufruhr gemacht. Bernhard, stell dir mal vor. Der Steuerzahler sponsert 800.000 Euro für ein Projekt, das war damals an der Universität Marburg assoziiert, wo es darum geht, warum glauben so Idioten wie der Kutschera und ein paar andere noch, dass es zwei Geschlechter gibt. 800.000 Euro Steuergelder, das hat dem Label Antifeminismus, so das Ding.
Ich kann mich an die Aktion erinnern, ja.
Ja.
War dann auch klar, dass es sich dabei nicht um eine Bewegung handelt, die etwas Positives machen wollen, sondern zunehmend zu einer Gegnerschaft aufrufen. Ja. Sie waren also gar nicht so sehr damit beschäftigt, selber einen Beitrag zur Forschung zu leisten, sondern andere Beiträge schlecht zu machen. Zu bekämpfen.
Gut, und da war ich dann natürlich auch wieder der Staatsfeind Nummer eins. Ich war auch bereit, dann mal mich interviewen zu lassen. Ja? Kam der Journalist damals nach Kassel und haben wir uns nett unterhalten. Ich war ja ganz, ganz furchtbar nett. Und dann gab es aber irgendwelche Meldungen, ich wäre ein rechtsradikaler irgendwas. Also zu dem muss ich mal Folgendes sagen. Also ich bin politisch komplett neutral. Rechts, links, oben, unten interessieren mich nicht. Ich interessiere mich für Fakten. Ja, ich bin keiner politischen Partei. Ich bin allerdings letztlich dann auch Einladung und Wunsch von Frau Erika Steinbach 2 Jahre lang in der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung als Kuratorsmitglied tätig gewesen. Warum? Ich war in einer linksradikalen Stiftung, der Giordano-Bruno-Stiftung, bin dort ausgetreten, weil man dort meine Kritik am Gender-Wahnsinn verurteilt hat. Und ich wollte einfach auch mal sehen, wie denken denn konservative Männer und Frauen darüber. Und die 2 Jahre, wo ich im Kuratorium war, ich bin 2021 ausgetreten, mit dem Antritt der Stelle in den USA, das war hochinteressant. Also ich habe in der DES nur blitzgescheite Männer und Frauen kennengelernt. Ich habe zum Beispiel den Professor Max Otte kennen und schätzen gelernt. Viele andere. Ich kann mich an keinen einzigen rechtsradikalen Ausspruch erinnern. Es sind Persönlichkeiten, die sich Sorgen um die Zukunft von Deutschland machen. Das halte ich für absolut legitim. Aber ich kann jetzt also nicht in irgendeiner Form sagen, dass es in der Desiderius Erasmus Stiftung rechte Elemente gibt, die in irgendeiner Form sich mit Adolf Hitler, ich sage jetzt mal, verbrüdern würden. Ich habe dann sogar in meinem Buch, ist jetzt noch weiter, Klimawandel im Notstandsland, ein dickes Kapitel zu Hitler verfasst, ein dickes Hitler-Kapitel. Das ist die stärkste Abrechnung mit Hitler, die Sie überhaupt finden können. Es war nämlich alles noch viel, viel schlimmer. Ein Biologe aus Israel hat die Unterlagen bezüglich der Vernichtung der Juden akribisch untersucht. Es wurde in Scientific Reports, das ist ein renommiertes Fachjournal, publiziert damals, und ich habe diese scheußlichen Fakten in meinem Buch Klimawandel im Notstandsland in einem Hitler-Kapitel publiziert. Das war also so der Hintergrund. Da bin ich 2017 gefragt worden, wie ich denn zur Ehe für alle stehe. Ich habe mich da in klaren Worten ausgedrückt. Ja, ich bin eigentlich komplett gegen jegliche Form von Ehe. Ich bin zwar in zweiter Ehe verheiratet, aber das hat eher andere Gründe. Ich bin eigentlich gegen Ehe. Ich habe mein Buch über den Genderismus damals sogar klar zum Ausdruck gebracht. Ich würde die Ehe sofort abschaffen. Ich würde also Paaren, die leibliche Kinder haben, oder Kinder adoptieren, ne? Heteropaare, Mann-Frau-Paare, dann würde ich so eine Art Kinderbonus geben, und die kinderlosen Paare können sie ja mit dem Vertrag machen. Also ich bin überhaupt kein Freund von Ehe. Und wenn Sie jetzt einen Freidenker, der die Ehe ohnehin im Grunde ablehnt, dazu fragen, wie er zur Ehe für alle steht, können Sie sich denken, was da rauskommt. Ne?
Ja.
Das ist ein Brandbeschleuniger. Und meine Aussagen zur Ehe für alle sind von A bis Z durch wissenschaftliche Quellen belegt. Dann hatte aber die Homo-Lobby endlich was gefunden. Dann ging es richtig ab. Dann wurde ich angezeigt. Dann durfte ich fast 5 Jahre lang wiederholt vor verschiedenen Gerichten auftauchen. Ich habe immer mit bester Laune meine Vorlesungen dann dort absolviert und wurde dann nie rechtskräftig verurteilt. Also Wikipedia zuhören, Kutschera wurde nie verurteilt. Ich wurde freigesprochen im Landgericht Kassel. Ich wurde dann doppelt nochmal freigesprochen im Oberlandesgericht Frankfurt Anfang dieses Jahres. Da wurden 4 Richter bemüht, die sich meine Aussagen angesehen haben. Und in der Urteilsbegründung steht ganz klar drin, das sind zwar schroff formulierte Sätze, aber alles, was ich gesagt habe, läuft im Rahmen der Meinungsfreiheit. Ich habe unendlich viel dazugelernt. Ich bin im Grunde den Genderisten zu großem Dank verpflichtet. Vielen Dank, ihr Gender-Ideologen. Ich habe nämlich ein dickes Buch dann publiziert, Strafsache Sexualbiologie, darwinische Wahrheiten zu Ehe und Kindeswohl vor Gericht, 2022 erschienen in zweiter Auflage. Und da habe ich alles dargelegt, was man über Sex und Gender wissen muss. Ich habe auch die Strafverfahren alle genau protokolliert. Da kann jeder nachlesen, wie das deutsche Rechtssystem funktioniert. Ich bereue nichts und werde meine Agenda der Vernunft und Aufklärung und Verteidigung der Biologie, vor allem der Evolutionsbiologie, mit vollem Einsatz weiterführen.
Ja, jetzt verstehen wir ein bisschen besser, woher diese Feindschaft kommt. Einerseits verbeißt sich da natürlich derjenige, der dich zum Feind erkoren hat, an jemanden, an den er nicht rankommt, weil oft haben wir hier in diesem Gespräch immer gehört die Formulierung, ich kann das alles belegen, ich kann das alles belegen, ich kann das alles belegen. Da sollten sich mal die vielen, die eine Doktorarbeit schreiben, heute ein Beispiel dran nehmen. Also man kann dir, um es mal auch ein bisschen drastisch auszudrücken, schlecht an den Karren fahren, wissenschaftlich gesagt.
Genau.
Und die drastische Ausdrucksweise, die du deinerseits pflegst, die hat sich bisher jedenfalls in Grenzen gehalten. Ich habe einmal ein bisschen zusammengezuckt, als du erzählt hast, wie du überhaupt auf die Gender-Schriften gekommen bist. Die sind dir nämlich zugetragen worden. Es war gar nicht dein ausgesuchtes Forschungsgebiet, dein neuer Goldfisch. Das war das gar nicht, sondern es hat dir jemand geschrieben. Guck dir das mal an. Und dann hast du gesagt, soll ich diesen Mist denn auch noch lesen? Da war das böse Wort, der Mist. Und ich glaube, dieser Mist ist verräterisch insofern, weil wir das möglicherweise alle gedacht haben oder viele von uns gedacht haben, die haben gedacht, das ist einfach ein anderes Niveau von Auseinandersetzung. Das ist auch eine andere Sprache. Das ist eine andere Begrifflichkeit, um die es da geht. Das ist, als wäre das gar nicht miteinander kompatibel. Das ist einerseits die Wissenschaft, wie wir sie kennen, und andererseits ist das wie eine Eigenwelt, wie ein anderes konzeptionelles Universum. Und es ist gar nicht vergleichbar. Man kann gar nicht richtig diskutieren mit diesen Leuten, weil die in einer anderen Begriffswelt leben, in einer anderen Argumentationswelt, in einer anderen Gefühlswelt leben, in einer anderen Wertewelt. Wahrscheinlich hast du einen Fehler gemacht, den ich auch gemacht habe, nämlich, dass man das zunächst unterschätzt hat und hat gesagt, das ist ja gar nicht ernst zu nehmen.
Also richtig.
So. Und dann hat sich eben herausgestellt, es ist aber mit Macht versehen.
Mit ganz massiver Macht. Also ich möchte einen Schlusssatz sprechen. Der Schlusssatz lautet, ich habe mich auf Wunsch besorgter Bürger und auch auf Wunsch von Journalisten, ich meine sogar, es wäre der Spiegel damals gewesen, das ist schon so lange her, mich mit den völlig irren Gedanken der Gender-Ideologie auseinandergesetzt. Man hat dann in mir den Staatsfeind erkannt, man hat mit allen politischen Mitteln versucht, mich finanziell, beruflich, privat zu beschädigen bzw. zu zerstören. Das habe ich mir nicht gefallen lassen. Ich sage lieb und klar nochmal eines. Ich habe mich natürlich immer mehr dann mit den Themen, vor allem auch Pädophilie, Homosexualität, auseinandergesetzt. Immer die beste Forschungsliteratur gelesen, weil ich ja selber Herausgeber englischsprachiger Journale bin. Der Editor, der Herausgeber des Journal of Homosexuality, ein schwuler Professor in San Francisco, hat mich mehrfach als Gutachter benannt. Das heißt, die ernstzunehmenden Leute, die wirklich verstehen, worum es geht, die standen immer hinter mir. Und es hat mich also eher gestärkt als beschädigt, und sollte es zu weiteren juristischen Auseinandersetzungen kommen, dem sehe ich entspannt entgegen. Ich werde vor Gericht stundenlange Fachvorträge halten. Und das steht mir zu, das werde ich tun.
Ja, ich will auch noch ein Schlusswort machen. Ich möchte mich bedanken für dieses Übermaß an Informationen. Es hat mich auch angerührt. Ich hatte nämlich auch Fische. Ich hatte keinen Goldfisch, aber ich hatte Zebrafische. Und ich kann so ein bisschen verstehen, wie man gerade, wenn man so 9 Jahre alt ist, sich plötzlich für diese ganz andere Welt der Biologie begeistert, die einem fasziniert und auch ein bisschen gruselt, möchte ich fast sagen, jedenfalls einen kleinen Schauder verursacht. Und ich bin auch jemand, der es mit Musik versucht hat. Also mir ist das durchaus alles nahe. Ich bin nicht so gut gewesen. Ich habe nicht so intensiv nach Fischen geforscht. Ich habe auch keine gute Karriere als Musiker hingelegt und vor allen Dingen auch nicht als Akademiker. Aber wir haben doch was gemeinsam. Wir haben es beide abgekriegt von den Leuten, die sich Genderisten nennen oder die wir so genannt haben. Und Ich behalte mir zugute, dass ich mich vorsichtig und auch milde ausdrücke. Es nützt nichts. Die Feindschaft ist immer stärker geworden. Es ist eine Feindschaft, die von denen ausgeht. Ich weiß nicht genau, warum sie von denen ausgeht, aber sie sind eine richtige, bedrohliche Kraft geworden, die mit viel Geld ausgestattet versucht, Leute wie dich zu schädigen. Okay. Jedenfalls möchte ich mich deswegen insbesondere bedanken für deine Arbeit.
Ich bedanke mich für die freundliche Einladung.
Nebenbei bemerkt, die Musik, die wir zwischendurch gehört haben, die ist aus dem Schatzkästchen von Ulrich Kutschera. Also vielen Dank nochmal und auf Wiederhören.
Danke. Ja.
Das war Kontrafunk unter Freunden mit Bernhard Lassan. Ich habe heute mit dem Bio-Boomer Nummer 1, mit Ulrich Kutschera, gesprochen. Nicht nur um ihn selber und seine erstaunliche Karriere vom Schlangenulli zum beinahe Popstar, vom Blutegelzüchter zum gefürchteten Kritiker der Gender-Ideologie vorzustellen, sondern auch sozusagen über Bande, um auf die aggressiven Feinde der Biologie zu verweisen, die ihm das Leben schwer machen. Unter Freunden können Sie jeden Donnerstag im Kontrafunk hören, immer um 20 Uhr und um 23 Uhr jeweils nach den Nachrichten. Wenn Ihnen der Termin nicht passt, dann können Sie die Sendung auch nachhören. Sie werden archiviert. Sie finden sie auf der Kontrafunk-Seite bei den Talkshows unter dem Stichwort Unter Freunden und auf meiner Seite Bernhard Lassan unter dem Stichwort Kontrafunk. Die letzten Worte soll mein heutiger Gast Ulrich Kutschera haben. Er versucht etwas zu beschreiben und zu erforschen, das man gar nicht beschreiben oder erforschen kann. Das Geheimnis des Lebens. Deshalb sind es auch nicht seine Worte, mit denen er sich verabschiedet. Es ist vielmehr seine Musik. Und auch ich verabschiede mich mit einem herzlichen Auf Wiederhören. Ihr Bernhard Lassan.